So, guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich und ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Ich habe meine Mütze mitgebracht. In der Sonne sehe ich zwar blendend aus, aber würde euch nicht sehen. Und von dem her ganz gut. Genau, tolle Möglichkeit, mal Gottesdienst im Freien zu machen. Wir haben ja kürzlich unsere Pastorenkonferenz und haben auch von Berichten gehört, dass manche Gemeinden komplett auf Outdoor-Gottesdienste in den letzten Monaten umgestellt haben. Sogar im Winter haben die durchgezogen. Und eine Gemeinde, weiß ich, die hat ihre Gottesdienstbesucher sogar fast verdoppelt. War von dem her auch eine spannende Erfahrung. Heute geht es um das Thema, bewahre oder behüte dein Herz. Achte auf dein Herz. Und jetzt fragt vielleicht mancher Mensch, um was geht's da? Und ich werde auf jeden Fall nicht über Herzschwäche sprechen, über irgendwelche medizinischen Dinge, sondern natürlich über ein Bibelwort, das uns da mit hineinnimmt. Aber dennoch bin ich kürzlich über einen interessanten Artikel gestolpert, der über unsere Pumpe, über unser Herz berichtet hat, mit der Überschrift: Neues Gerät kann den Tod voraussagen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Mensch, das klingt spannend, das muss ich mal lesen. Und es wurde berichtet über eine Uni hier in Hamburg und die haben ein Gerät erfunden, das funktioniert mit Radarwellen. Man ist gar nicht irgendwie angebunden, sondern das Gerät ist unten am Bett angekoppelt und es kann das Herz so fein erfassen, dass es sozusagen merkt, wenn die Pumpe langsam zu Ende geht. Und in der Tat wird dieses Gerät auch schon eingesetzt und ungefähr bis zu 4 Tage im Voraus können die Wissenschaftler sagen, okay, das Leben geht jetzt zu Ende. Und es soll vor allem in der Palliativmedizin eingesetzt werden, wenn Menschen vielleicht schon Wochen, Monate lang im Bett liegen, damit einfach Verwandte, Bekannte noch kommen können, sich verabschieden können. Und dieses Gerät soll irgendwie weiterentwickelt werden. Und vorstellbar ist dann, dass es so wie ein Rauchmelder im Zimmer hängt. Und wenn einer ein Herzproblem hat, dann kommt quasi die Meldung auf die App und man weiß, okay, gut, es heißt Abschied zu nehmen oder man sollte mal ins Krankenhaus oder was auch immer. Und ich habe so gedacht, Mensch, als Pastor sollte man eigentlich auch so ein Gerät haben, oder? Wenn man so die Leute irgendwie zur Seelsorge kommt oder zum Gespräch, damit man eigentlich gleich weiß, hey, um was geht's denn eigentlich? Weil oft sprechen die Leute ja um den Brei erstmal rum und kommen nicht so auf den Punkt. Zentraler Vers für heute finden wir in Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. In der Zürcher noch ein bisschen zugespitzter, mehr als auf alles andere, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Wir merken ein Wort, das eine hohe Priorität sagt und sagt, Mensch, achte darauf. In der guten Nachricht heißt es mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wir beschäftigen uns ja viel mit dem, was so das Leben ausmacht, Kinderberuf, alles Mögliche. Aber er hat schon wirklich Zeit, auf sein Herz zu achten. Und ich meine jetzt nicht die Pumpe, sondern unser Herz. Und hier ist im Hebräischen ein ganz breiter Begriff eigentlich gemeint. Im Deutschen verbinden wir mit Herz hauptsächlich so die Liebe, die Beziehung, die Kommunikation. Im Hebräischen Denken nimmt sozusagen das Herz alles ein. Das Herz steht für das ganze Leben, das Denken, das Fühlen. Und darum übersetzt auch die gute Nachricht, auf alles andere, also achte auf deine Gedanken, das, was dich ausmacht. Im Deutschen gibt es ja den Spruch, ich höre auf meinen Bauch, oder? Könnt ihr ja Und damit ist eigentlich gemeint, Mensch, ich bin nicht nur kopfgesteuert, sondern nimm auch meine Gefühle ernst. Aber unser Herz ist mehr als dieses Bauchgefühl. Das Herz ist sozusagen die Mitte unseres Lebens. Unser Herz ist genau das, was uns wichtig ist. Was will ich? Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Wo ist der Anker meines Lebens? Was trägt mich? Auch durch schwierige Zeiten. Und woran machst du dich fest, wenn es wirklich ernst wird? Und genau da ist dann letztendlich dein Herz. Die Mitte unseres Lebens, unser Sein. Und genau hier spricht die Bibel hinein und sagt auf, ich lese nochmal hier vor allem aber behüte oder mehr als auf alles andere, gib Acht auf dein Herz. Dieser Vers kommt vom König Salomo und dieser König Salomo möchte ich heute Morgen auch ein bisschen anschauen. Er war ein Mensch, der 40 Jahre lang regierte, das Vereinigte Königreich, sozusagen wirklich erfolgreich war, 40 Jahre Regentschaft. Das Reich war ins Maximale ausgedehnt. Und die Bibel berichtet, dass Salomo wirklich Gott liebte, von ganzem Herzen. Und so sehr, dass Gott ihm eines Nachts erschien und sagte, Mensch, hey, Salomo, du hast einen Wunsch frei. Wow. Klingt gut, oder? Das ist ja so, was wir uns manchmal so träumen. Irgendwie so einmal, ja, irgendwie ein reicher Onkel aus Amerika, den wir nicht kennen, plötzlich, was weiß ich, 5 Millionen auf dem Konto, oder? Ein Wunsch frei. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wenn Gott hier heute Nacht erscheinen würde und sagen würde, hey, du hast einen Wunsch frei. Und wir denken ja dann sofort an die menschlichen Bedürfnisse und denken, Mensch, Auto, das macht Macken, neues Auto, mal so einen richtig schönen Neuwagen, das wäre doch schön, oder? Oder vielleicht bist du irgendwie beengt in der Wohnsituation und sagst, irgendwie so ein Haus anstatt einer Wohnung wäre schon super. Oder irgendwie, vielleicht läuft es im Beruf nicht so und du sagst, eine andere Arbeitsstelle. Salomo hat sich gewünscht, ein verständiges Herz, um das Volk weise zu richten. Ein verständiges Herz, um das Volk weise zu richten. Und Gott war so begeistert von diesem Wunsch, dass er gesagt hat, hey Salomo, weil du so weise, so wow, so gut gewählt hast, will ich dir das andere alles mitgeben. Das, was so der Mensch sucht, Ehre, Anerkennung, Reichtum, kommt alles mit. Und so war es auch. Salomo war bekannt für seinen Reichtum. Er war bekannt für seine Weisheit. Darum hatte er Gott gebeten. Könige ganz rings um den damaligen Erdkreis kamen zu ihm und ließen sich von ihm beraten. Unter anderem wird berichtet von der Königin von Sheba. Und so wurde sein Ruhm, sein Glanz überall bekannt. Salomo war derjenige, der den Tempel gebaut hat. 7 Jahre lang war er damit beschäftigt, wohl weniger er, aber seine Mitarbeiter. Er hat wohl eher die Kommandos gegeben. David hatte die Vorbereitungen getroffen. Und es war dann dieser große Moment, als der Tempel eingeweiht wurde. Das war wirklich was. Das war ein Meilenstein. Und als Salomo opferte, fiel Feuer vom Himmel. Das Brandopfer und die Mahlopfer wurden verzehrt. Rauch erfüllte den ganzen Tempel. So stark war Gottes Gegenwart zu spüren, dass nicht mal die Priester mehr hinein konnten. Es wird berichtet, dass die Reichtümer von Salomo so art sich vermehrten, dass der Silberkurs in diesen Tagen wirklich in den Keller rauschte. Das war nicht mehr viel wert. Das war sozusagen gewöhnlich. Er hatte Kampfwagen, Reiter, Pferde aus Ägypten. Und letztendlich ist Salomo noch bekannt für 3000 Sprüche, für über 1000 Lieder. Wir kennen ihn aus den Sprüchen, aus dem Prediger Salomos. Und einer dieser Sprüche ist eben den, den wir heute betrachten. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Somit könnten wir sagen, Salomo war erfolgreich. Der Hammer. Aber dann, einige von euch kennen sicherlich die Stelle, wenn man dann 1. Könige Kapitel 11, 1 bis 13 liest. Und es ist bei mir überschrieben mit das Ende von Salomo. Da ist man fast geschockt. Und ich möchte diesen Text lesen und euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Und wir merken, da ist etwas in Salomo passiert. Und die Bibel berichtet Folgendes. König Salomo hatte außer der ägyptischen Königstochter noch viele andere ausländische Frauen aus den Völkern der Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Phönizier und Hethiter. Zwar hatte der Herr den Israeliten verboten, Angehörige dieser Völker zu heiraten. Ihr sollt nichts mit ihnen zu tun haben, hatte er gesagt. Sonst werden sie euch dazu verführen, auch ihre Götter zu verehren. Aber Salomo liebte diese Ausländerinnen. Insgesamt hatte Salomo 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Sie hatten großen Einfluss auf ihn. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt nicht mehr mit ungeteilten Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie sein Vater David getan hatte. Er verehrte Astarte, die Göttin der Phönizier, und Milkom, den Götzen der Ammoniter. So tat er, was dem Herrn missfällt, und hielt sich nicht mehr ausschließlich an den Herrn, wie sein Vater David. Damals baute Salomo auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Opferstätte für Chemosh, den Götzen der Moabiter, und für Milkom, den Götzen der Ammoniter. Alle seine ausländischen Frauen bekamen Opferstätten, an denen sie ihren Göttern Räucheropfer darbringen und Opfermäler abhalten konnten. Obwohl der Herr ihm zweimal erschienen war und Salomo verboten hatte, fremde Götter zu verehren, hatte er nicht darauf gehört und hatte sich vom Herrn abgewandt. Deshalb wurde der Herr zornig auf Salomo und sagte zu ihm, du hast meinen Bund gebrochen, meine Weisungen nicht befolgt. Soweit mal, das ist bis Vers 11. Welchen Kontrast, oder? Salomo, der im Prinzip alles erreicht hat, der scheinbar irgendwie der Liebling Gottes war, der zu Ehre kam, der wirklich sein Angesuch gesucht hat, der das Beste wollte. Und nun dieses Ende von Salomo. Und wir merken, irgendwas muss in seinem Leben passiert sein. Und die Bibelstelle gibt Auskunft darüber, was da wirklich passiert ist. Und man kann es eigentlich an dieser Stelle festmachen, Salomo liebte diese Ausländerinnen. Es gab ein klares Gebot von Gott. Es kommt hier auch an dieser Stelle vor, dass Gott eben gesagt hatte, du sollst keine Frauen aus einem anderen Volk nehmen. Sie werden dich letztendlich dazu verführen, den anderen Göttern Ehre und Anbetung zu geben. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie es sozusagen bei König Salomo ein schleichender Prozess war. Es war nicht so, dass er von heute auf morgen gesagt hat, Mensch, irgendwie alles neue Erkenntnis, sondern es war sozusagen ein Kompromiss, den er relativ am Anfang seines Lebens gemacht hat. Und damals war es eigentlich so ein Teil der Diplomatie, sich sozusagen gegenseitig zu verheiraten. Das war sozusagen üblich und war sozusagen ein Mittel, um irgendwie den Frieden zwischen den Völkern zu wahren. Man gab sich gegenseitig die Kinder, man war verschwägert und deshalb ist ja klar, wenn man miteinander verwandt ist, geht man nicht mehr aufeinander los. Aber dennoch stand dieses Gebot klar von Gott, du sollst nicht. Aber Salomo sagte, Mensch, und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er so vielleicht am Anfang damit gerungen hat, als Gebot Gottes, und er gesagt hat, Mensch, so eng darf man es doch gar nicht sehen, oder? Die anderen machen es doch auch. Und es hilft doch zum Frieden. Es ist doch irgendwie zum Guten. Und er lässt sich darauf ein, und dieser Kompromiss schleicht sich in sein Herz. Und letztendlich heißt es hier, Salomo liebte diese Ausländerinnen. Genau das ist das, was ihn eigentlich von Gott abgebracht hat. Das ist genau das, was ihn sozusagen sein Herz in die falsche Richtung gelenkt hat. Salomo hatte 700 Frauen, 300 Nebenfrauen. Und jetzt dieser nächste prägnante Satz, sie hatten großen Einfluss auf ihn. Kann man sich vorstellen, oder? Sie hatten großen Einfluss auf ihn. Das heißt, die haben ihn unterm Strich eingeseift, oder? Das, was seine Werte waren, das, was ihm wichtig war, haben sie sozusagen untergraben. Und dann, nächster prägnanter Satz oder Aussage, als er älter wurde, da wo vielleicht die Kraft nicht mehr da war, da wo vielleicht, Mensch, ja, irgendwie, als er älter wurde. Und dann wird berichtet, dass er andere Götter angebetet hat. Die Astarte, den Milkom. Und dann geht es weiter. Er hat sie nicht nur angebetet, sondern der Kompromiss schleicht sich quasi richtig in sein Leben hinein, baut sich aus. Und da plötzlich heißt es, Salomo baute östlich von Jerusalem eine Opferstätte für Chemosh, eine Opferstätte für Milkom. Das heißt, derjenige, der den Tempel Gottes gebaut hat, ist derjenige, der auch anderen Göttern eine Opferstätte, einen Tempel baut. Und dann geht es noch weiter. Vers 8. Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt. Alle seine ausländischen Frauen bekamen Opferstätten, an denen sie Göttern Räucheröpfer darbringen und Opfermäler abhalten konnten. Und dann, obwohl der Herr ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremde Götter zu verehren, hatte Salomo nicht darauf gehört und hatte sich vom Herrn abgewandt. Wir sehen hier an dieser Stelle sehr gut, wie sich ein anfänglicher Kompromiss, ein geteiltes Herz sozusagen aufschaukelt. Am Anfang denkt man, Mensch, eine Kleinigkeit, muss man es vielleicht so eng sehen, aber dieser schleichende Prozess macht Salomo letztendlich nicht nur zu einem Götteranbeter, sondern derjenige, der sie noch baut. Der sozusagen, der noch die Plattform bietet. Und wir merken, und das ist eigentlich das Verrückte, derjenige, der gesagt hat, vor allem aber behüte dein Herz, dass es derjenige ist, der es selbst nicht geschafft hat, sein Herz zu behüten, irgendwo reinzuhalten. Und ich sag mir, und das sagt mir irgendwo die Bibelstelle, ein guter Anfang ist wichtig, aber vor allem ein gutes Ende. Was bringt dir ein guter Start, wenn du das Ziel nicht erreichst? Und darum sagt auch Paulus, Mensch, wir wollen so laufen, dass wir das Ziel erreichen. Das wollen wir im Blick haben. Und alles andere muss sich quasi hinten anstellen. Welche Tragik, oder? Ein Mann, der von ganzem Herzen Gott liebte, der ihm den Tempel baute, der ihn verehrte, der große Macht und Einfluss hatte und jetzt hier diesen Kompromiss in seinem Leben zulässt. Vor allem behüte dein Herz. Ich denke, mit der Sünde ist es immer so, dass es meistens ein schleichender Prozess ist. Oftmals fängt es in unseren Gedanken an. Und dann irgendwann wird die Sünde geboren, sozusagen. Es heißt, kompromisslos zu leben. Und wir stehen ja für dieses Statement, dass wir sagen, Mensch, unser Leben gehört Gott. Wir haben Gott ihm unser Leben anvertraut und wollen ganz mit ihm leben. Und dennoch merke ich manchmal immer wieder im Alltag, wie wir doch die Tendenz haben, unsere eigene Entscheidung zu treffen. Weil letztendlich, wenn Paulus darüber spricht, hat er ja dieses Modell vor Augen, dass jemand sich selbst verpflichtet hat. Es war ja damals möglich, es gab ja damals Sklaven, dass jemand frei wurde, aber sich sozusagen freiwillig seinem Herrn anvertraut hat, weil er einfach gewusst hat, er hat einen guten Herrn und er möchte seine Arbeitskraft ihm zur Verfügung stellen. Und ich sage mal, die andere Seite war natürlich, dass der Herr vollumfänglich für ihn gesorgt hat. Und in dem Sinne, das ist eigentlich ja genau, was wir auch glauben. Wir vertrauen unser Leben Gott an. Er sorgt für uns. Wir sind seine Kinder. Aber das heißt er auch, er ist unser Herr. Wenn wir sagen, dir gehört mein ganzes Leben, dann muss es Auswirkungen auf unser Leben haben. Und letztendlich muss ich sagen, wenn ich einen Herr habe, muss ich auch fragen, wenn ich irgendwie eine größere Aktion machen will. Da muss ich nicht fragen, ob ich morgens Butter oder Käse oder Salami aufs Brot schmier, das ist völlig klar. Aber bei so wichtigen Lebensentscheidungen muss man sich ja mal reinversetzen. Ist doch klar. Das muss ich mit meinem Herrn abstimmen. Ansonsten lebe ich mein Ding. Und letztendlich muss ich es auch auf mein Leben auswirken. Und ich könnte jetzt ganz banal zeigen, zeig mir mal deinen Kalender und ich zeig dir, wie du unterwegs bist. Denn, ist ja klar, das, was uns wichtig ist, das, was eine Priorität in unserem Leben hat, das wirkt sich aus, wie wir leben und wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und wenn da 5-mal Sport in der Woche drinsteht und du hast keine Zeit zum Gottesdienst, dann ist die Frage, ja, wo ist dein Herz? Was ist dir wirklich wichtig? Oder anderes Beispiel, zeig mir deinen Kontoauszug und ich zeig dir, was dir wichtig ist. Manchmal sind wir schnell beim Reden, Mensch Gott, dir gehört mein ganzes Leben. Aber in der Praxis sieht es dann anders aus. Zeig mir deinen Kontoauszug und ich sag dir, was dir wirklich wichtig ist. Wo deine Priorität ist. Und da ist letztendlich auch dein Herz. Die Bibel sagt uns, behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich habe 3 Tipps, und das ist schon auch das Ende meiner Predigt, 3 Tipps, die uns helfen sollen, wirklich auf Kurs zu bleiben, unser Herz zu bewahren. Und der erste Tipp ist eigentlich, dass sein Wort unser Denken und Handeln nachhaltig prägt. Ich vergleiche manchmal die Bibel mit einem Kompass. Der Kompass hält uns sozusagen auf Kurs. Und es ist immer wieder wichtig, so sagt es uns auch Paulus, dass wir das Ziel fokussiert haben. Dass wir alles andere hinter uns lassen. Dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern wirklich am Start sind. Und der Kompass muss eingenordet werden, das Ziel muss angepeilt werden. Und wir sind ja auch Ranger unter uns und wir wissen alle, ich sag mal, bei einer kurzen Strecke, ich sag mal, wenn ich da hinten irgendwo was anpeile und sage, da muss ich ran, da komme ich auch hin. Aber auf eine lange Distanz kann schon ein Grad Abweichung fatal sein. Wenn ich tausende Kilometer unterwegs bin und habe meinen Kompass um ein Grad falsch eingestellt, dann werde ich das Ziel, das ich angepeilt hatte, nicht erreichen. Darum ist das Wort Gottes eigentlich unser Kompass, das uns korrigiert, wo wir immer wieder uns einordnen, wo wir sagen, Mensch Gott, prüf mein Herz. Was steht drin? Was ist Gott wichtig, dass wir dranbleiben? Zweiter Tipp ist, demütig und korrekturbereit zu bleiben. Als Jünger sind wir eigentlich Lernende. Im Griechischen wird das Wort Mathetes dazu verwendet, für das Wort Jünger, und das heißt eigentlich Schüler, heißt Lernende. Und der, wo sagt, Mensch, ich habe es nicht mehr nötig, ich weiß, wie es läuft, das sind diejenigen, wo hartherzig sind. Jesus vergleicht die Pharisäer mit denen. Die haben gesagt, Mensch, hey, wir sind doch gut drauf. Wir fasten zweimal in der Woche, jeden Dienstag, jeden Freitag. Wir geben sogar den Zehnten von unserem Kräutergarten und, und. Und was sagt Jesus? Schau mal ihr Herz an. Und er zeigt auf den, der hinten in der letzten Reihe steht und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Demütig und korrekturbereit. Nur wenn wir Lernende bleiben, ist es auch möglich, dass wir einen falsch eingeschlagenen Weg korrigieren. Und dann ein letzter Punkt, das ist die Selbstreflexion. Und dazu möchte ich noch einen Bibeltext lesen, zwei Verse aus Psalm 139, die Verse 23 bis 24. Und da heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ich lese es nochmal. Von David, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Mir gefällt es so gut. Weil David sagt, hey Gott, selbst wenn ich es vielleicht gar nicht blick, wenn ich in irgendwas drin bin, wenn da irgendwas ist, Gott, prüf mich. Mach mich drauf aufmerksam. Ich will dir wirklich von ganzem Herzen dienen. Und mein Wunsch ist es, und wir haben es vorher gesungen, wirklich bis am Ende meiner Tage, mein Leben lang in deinem Haus zu sein, anzubeten, das Ziel zu erreichen. Und ich fasse nochmal zusammen die drei Tipps. Es geht darum, dass sein Wort unser Denken und Handeln prägt. Es geht darum, dass wir demütig und korrekturbereit sind und bleiben. Und letztendlich auch, dass wir unser Leben, unser Herz selbst reflektieren. Manchmal ist das so, mit allen Dingen, wo wir so zu tun haben, da kennen wir das ja. Unser Auto muss regelmäßig zum TÜV, oder? Zur Inspektion, ein Ölwechsel. Aber manchmal ist es so mit unserem Leben, da leben wir einfach drauf los. Wir lassen niemand reinreden, nicht mal unsere Frau vielleicht. Aber wie gut ist es manchmal einfach zu sagen, Herr, ich möchte mir mal so ein paar Stunden Zeit nehmen für mein Herz, um einfach mit dir im Gespräch zu sein. Mit diesem Gebet, Herr, behüte mein Herz. denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. In diesem Sinne wünsche ich das euch wirklich von ganzem Herzen. Es ist das Ziel, dass wir nicht nur gut starten, nicht nur heute einen tollen Gottesdienst haben, sondern vor allem das Ziel gemeinsam erreichen. Und dass Gott uns hilft, auf Kurs zu bleiben, unser Herz zu bewahren. Ein sehr praktisches Wort. Und ich möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass du einfach ein Gott bist, der uns nahe ist. Und der mit uns durchs Leben geht. Und er möchte, dass wir das Ziel erreichen. Und Herr, wir ertappen uns immer wieder, dass wir unsere Agenda durchsetzen wollen. Dass wir unsere Wünsche haben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns bewahrst. Unser Herz, unser Gedanken, unser Fühlen, unser Wollen. Dass wir, Herr, eng an dir, mit dir verbunden bleiben. Und da, wo wir in Gefahr sind, so möchten wir beten, Herr, wie David, erforsche unser Herz. Herr, bewahre du uns, irgendwo in eine falsche Richtung abzudriften, irgendwo einen Kompromiss in unserem Leben zu machen. Wir möchten unser Leben dir auch heute Morgen ganz neu dir weihen. Danke, dass du unser Gott bist. Und dass wir wissen dürfen, wenn wir an dir bleiben, dann wirst du uns auch ans Ziel führen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dafür preisen wir dich. Und Herr, so wie David gesagt hat, ist es auch unser Wunsch, dass wir wirklich ja, bis ins hohe Alter wirklich in deinem Haus bleiben, dich verehren und dir die Ehre geben und du verherrlicht wirst. Amen. Amen.